Deutschlandfunk Kultur. Wahlstudio.
Bremen hat gewählt. Und jetzt bin ich bei dieser Frage, die sich an Wahlabenden ja gerne stellt. Und diese Frage geht an Sie beide, an Nora Bosson, Schriftstellerin hier bei uns im Studio, und Thorsten Faas, den Parteienforscher. Kann man das so sagen, die Grünen mit ihren minus 5 Prozentpunkten auf 12,5% runter, ist das der große Wahlverlierer des Abends?
Könnte es jetzt sich ganz einfach mal sagen, ein Balken, der so lange nach unten wächst, natürlich ist man dann der Verlierer, und dann hilft es auch nicht, dass man sagen kann, das war vor 5 Jahren auch vielleicht ein sehr, sehr gutes Ergebnis und da kommt jetzt viel zusammen.
Ich merke schon, Sie gucken einfach viele diese Wahlsendung. Ne? Ja.
Das ist natürlich ein schlechtes Ergebnis, das auch auf bereitetem Boden natürlich fällt. Das ist ja sozusagen dann vielleicht auch nochmal der Punkt, dass man jetzt all diese Geschichten, die man ohnehin gerade erzählt, wie schwierig es ist und dass die Partei aus dem Tritt geraten ist und der Filz und so, und in so einer Erzählung passt dieser Balken jetzt natürlich ganz hervorragend. Insofern werden Sie aus dieser Rolle des Verlierers nicht rauskommen in der öffentlichen Wahrnehmung.
Nora Bosson nickt.
Ja, zumal es der einzige ernstzunehmende Verlierer ist, weil der andere Verlierer wäre ja die AfD, die einfach zu blöd waren, sich richtig für die Bürgerschaftswahl anzumelden.
Stimmt,
das
ja.
Muss man auch erstmal hinkriegen. aber da merkt man, der Streit ist schon in der AfD so tief verwurzelt, dass man es schon für sich selbst kontraproduktiv einsetzt. Das sind natürlich auch die Wahlverlierer, klar, aber ja, muss man wirklich sagen, aus Doofheit.
Nicht aus Doofheit, sondern ja, warum, muss man wahrscheinlich weiter analysieren. Bei den Grünen das Minus. Maike Schäfer, die Spitzenkandidatin, die Verkehrssenatorin in dieser bremischen Regierung, die hat sich dazu geäußert und auch personelle Konsequenzen nicht ausgeschlossen.
Wir werden uns das jetzt ganz genau angucken. Das ist ja immer ein Gesamtergebnis. Welchen Input hat der Bund, aber auch die Senatoren, die Fraktion, die Partei? Das wird man sich ganz genau angucken, und dann wird es aber sicherlich auch Konsequenzen geben.
Tja, Maike Schäfer sagt, dass möglicherweise ist sie persönlich eine der Konsequenzen. Wir haben ja gehört, gerade die Verkehrspolitik war wohl offenbar nicht überaus beliebt in Bremen. Aber, und da will ich Ihnen dann einspielen, was Frank Imhoff, der CDU-Spitzenkandidat, gesagt hat, möglicherweise könnte man das ja auch weiterdenken. Hören wir mal den CDU-Spitzenkandidaten, der dann nicht ganz unverhohlen ein Angebot an die SPD macht.
Nichtsdestotrotz hat diese Wahl ganz klar gezeigt, dass eben nicht mehr die rot-rot-grüne Koalition eine Mehrheit hat, sondern dass man hier eine Mehrheit braucht der Vernunft, eine Mehrheit, die die Alltagssorgen der Menschen löst. Und dafür stehen wir bereit, und wir hoffen, dass das der Bürgermeister natürlich auch so sieht.
Also da bietet sich hier jemand, nämlich die CDU, als Juniorpartner an, weil das da gerade so komisch anklang in dem O-Ton. Also Rot-Grün-Rot hat schon eine parlamentarische Mehrheit, keine Frage, die könnten weitermachen. Thorsten Faas, aber gerade nach der Berlin-Wiederholungswahl sind jetzt wahrscheinlich gerade bei den Grünen manche so ein bisschen nervös und denken, plant da die SPD vielleicht, sich ein bisschen lockerer zu machen?
Also ich glaube erstmal, dass SPD und CDU in Bremen, das, wir haben ja schon darüber gesprochen, zeigt ja auch einen Blick in die Vergangenheit und kann auch sowas wie den Wahl-O-Mat angucken. Da gibt es durchaus Schnittmengen zwischen CDU und SPD. Auf der anderen Seite wissen die SPD-Strategen natürlich gerade auch in der Bundespolitik, dass man das Rot-Grüne, ne, was ja auch in der Ampel schon tragende Säulen sind, dieses Bündnis jetzt nicht überstrapazieren darf und die Grünen da nicht noch weiter provozieren darf. Man hätte sich ja vorstellen können, dass die Grünen so ein bisschen eine Retourkutsche fahren, aber das geben die Zahlen jetzt einfach nicht her, da über Schwarz-Grün oder Ähnliches oder Jamaika nachzudenken. Also insofern komfortable Position für die SPD, Optionen zu haben. Aber ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass man nochmal so ein rot-grün-rotes Bündnis zu Ende bringt zugunsten einer großen Koalition. Das wäre auch strategisch nicht wirklich klug, sowohl mit Blick auf einfach Vielfalt als auch den Bundesrat, darf man ja auch nicht ganz vergessen, der ja nochmal eine Rolle spielt. Da ist Rot-Grün-Rot sicher einfacher für die Ampel als ein rot-schwarzes Bündnis.
Ich meine, noch einfacher für die Ampel im Bund wäre natürlich auch in Bremen eine Ampel. Das ja rechnerisch möglich wäre, ein solches Bündnis, Stand jetzt. Wie gesagt, wir haben über die FDP gesprochen. Je nachdem, welche Wahlforschungsgruppe darauf schaut, Infratest DIMAP ist da etwas positiver als die Forschungsgruppe Wahlen beim ZDF. Könnte also noch knapp werden, aber falls sie reinkommt, wäre auch sogar das denkbar, Thorsten Faas. Aber auch politisch denkbar?
Ja, es wäre, glaube ich, auch wirklich eng. Also da müsste man dann wirklich auch nochmal gucken, wie das am Ende ganz genau von den Mehrheiten her möglich wäre oder nicht. Natürlich aus bundespolitischer Sicht und wenn ich den Bundesrat eben erwähnt habe, natürlich gerade mit Blick darauf wäre so eine absolut passende Koalition natürlich am einfachsten. Und auf der anderen Seite waren die Linken jetzt in dieser Logik bisher nicht die widerspenstigsten für die Ampel, sondern haben das eigentlich meistens mitgetragen. Also, ja. Glaube,
also in Bremen wäre das wahrscheinlich das größere politische Problem, ne? Wenn man da Nora Bousson auf einmal die FDP drin hätte, die ja beispielsweise, ne, Stichwort Verkehrspolitik, Pro-Auto-Partei, da wahrscheinlich eine ganz andere Tonlage reinbringen würde. Ne?
Ja, also ich sehe es nicht, dass die drei Parteien gut zusammenpassen würden in Bremen. Dazu muss man natürlich sagen, dass Bovenschulte eher...
Sehen Sie es im Bund so? Aber gut, das ist ein anderes Thema. Da
können wir die nächste Sendung zu machen. Ich glaube, da gibt es aber gravierende Unterschiede. Und Bovenschulte ist jetzt im Vergleich zu Scholz, wenn man es weiter links stehend. Und die FDP in Bremen passt mit der, auch mit dem, was sie, worauf sie auf, im Wahlkampf gesetzt hat, eigentlich nicht wirklich zur SPD und zu den Grünen. Mhm. Und dann muss man auch hinzufügen, dass die Linke ja wirklich auch beliebt war und die Christina Vogt beliebt ist. Also es gibt eigentlich keinen wirklichen Grund, dieses Bündnis auszutauschen oder einen Player in diesem Bündnis auszutauschen. Und ja, also ob man jetzt das Gerangel, was man auf Bundesebene in der Ampel hat, sich auch für die Bürgerschaft in Bremen wünscht, ist ja nochmal eine zweite Frage.
Die Frage ist, die sich bei der FDP natürlich auch stellt. Wie gesagt, 5,5% ist die Prognose jetzt bei Infratest DIMAP, 5,0 bei Forschungsgruppe Wahlen. Ist das eigentlich ein Erfolg? Und es wird Sie wenig überraschen, wenn wir jetzt Christian Dürr hören, den Fraktionsvorsitzenden der FDP, der das eher als Erfolg wertet.
Man hat ja gesehen, dass das mit der Verkehrspolitik hier so nicht weitergehen kann. Innere Sicherheit war ein Thema. Die Schulpolitik insbesondere machen sich viele Menschen in Bremen Sorgen drum. Das waren die richtigen Inhalte, absolut. Es ist in Stadtstaaten für die FDP ein bisschen schwieriger. Das haben wir auch in Berlin gesehen. Aber nichtsdestotrotz, das Ziel war der Wiedereinzug in die Bürgerschaft. Und wenn das geklappt hat, freue ich mich riesig.
Christian Dürr, der Fraktionschef der FDP im Bundestag. Nora Bousson, Sie sagen, nee, das ist nicht so ein gutes Ergebnis, ne?
Doch, ich würde sagen, es ist ein gutes Ergebnis.
Ja? Für, ach, echt? Ach so.
Doch. Also okay. FDP ist ja traditionell in Bremen nicht stark. Mhm. Die Lenke Wischhusen hat damals vor zwei Legislaturperioden die FDP wieder auf so ein sattes 6-Plus-Ergebnis gebracht. Aber das war, das kam auch durch ihre insgesamte Popularität und sie war Funk um Fernsehen, wie man so schön sagt, bekannt, also in dieser Höhle des Löwen als Mitspielerin vertreten. Und wenn die FDP in einem aktuellen Trend, also den Trend brechen sollte, dass sie aktuell aus allen Landtagen rausfliegt und jetzt in Bremen, in einem FDP-schwachen Bundesland, wieder einzieht, dann ist das ein starkes Ergebnis. Ich habe das vorhin schon gesagt, ich finde es bedauerlich, wenn es wirklich nur ums Autofahren geht. Also ich finde, Schulpolitik ist ein wahnsinnig wichtiges Thema, grundsätzlich aber in Bremen besonders. Ich habe in drei Bundesländern meinen Schulunterricht absolviert und Bremen war problematisch, also einfach sehr, sehr schwach, okay. Muss ich einfach sagen. Also,
was Sie sagen, bestätigt sich in vielen Rankings, die wir kennen, bundesweiten Rankings. Ja.
Aber das Spannende an der Stelle natürlich, die FDP hat sich ja in der Ampelregierung der jüngeren Zeit wirklich noch mal stärker zu profilieren versucht und machen wir uns nichts vor, natürlich greifen dann Parteien dann auch so bestimmte Logiken auf so ein Wahlergebnis zu schauen und dann sagen, guck mal, das hat ganz toll funktioniert und ich, also selbst wenn das so eine gewisse Stabilisierung ist, wird am Ende trotzdem kein Plus für die FDP dastehen. So dass, glaube ich, mit Blick auf diese Ampelarithmetik jetzt nicht unbedingt so ein Schluss daraus folgt, sagen, okay, wenn wir jetzt immer nur noch weiter mehr fordern, mehr durchsetzen, Rot und Grün auch provozieren ein Stück weit, dann wird alles gut, sondern eigentlich könnte es so was ganz fein Austariertes sein, was für die Ampel insgesamt vielleicht gar kein schlechtes Ergebnis ist. Weil nochmal rauszufliegen wäre tatsächlich natürlich für eine Partei, die ohnehin gerade so ein bisschen sucht, die FDP, ja, ein weiterer Nackenschlag, weiß man gar nicht, was dann passieren würde. Also könnte so ein ganz schmaler Grat sein, den die Wählerinnen und Wähler in Bremen da für die FDP gefunden haben.
Vielleicht ist das auch die interessante Erfahrung mit so einer Dreierregierung im Bund. Die Wahrscheinlichkeit, dass irgendeiner dieser drei Parteien bei Landtagswahlen verliert, ist einfach automatisch gegeben. Ja, aber wenn es sich einigermaßen ausgleicht und dann im Strich und man dann in Berlin noch eine kohärente Politik hinkriegt, dann sei es so. Ich würde gerne nochmal Nora Bousson, weil Sie das angesprochen haben, also auch Ihre eigenen Bremen-Erfahrungen, auf diesen Punkt kommen, dass wir Bremen ja kennen, ich habe mich lange zurückgehalten in dieser Sendung, das nochmal nach vorne zu ziehen, als Schlusslicht. Ja, also wenn wir verschiedene Rankings haben, wir haben schon die Staatsverschuldung angesprochen, wir haben so Fragen von Bildungsstandards und so weiter angesprochen, die Quote derjenigen, die soziale Transferleistungen erhalten. Man kann das voll machen. Man muss an dieser Stelle ergänzen, Wirtschaftswachstum sieht im Moment ganz gut aus, da ist Bremen Bremen relativ weit vorne, auch dank verschiedener großer Arbeitgeber. Aber insgesamt hat man das Gefühl, Nora Bousson, ja, es läuft nicht so gut in Bremen. Und interessanterweise, das wäre ja natürlicherweise ein Reflex dann von Menschen zu sagen, da müssen wir wohl mal die Regierung wechseln. Aber das machen die Bremer irgendwie ganz ungern.
Nee, ich glaube, die Bremer sind traditionsbewusst und das seit Jahrhunderten. Und tatsächlich, also ein Punkt, den wir jetzt wirklich noch nicht so richtig angesprochen haben, ist ja die Corona-Politik. Da war Bremen ja mal ausnahmsweise relativ stark.
Mhm. Hohe Impfquote und auch generell schnelle Versorgung.
Absolut,
gleich mehr.
Ja. Absolut. Das ist natürlich im Flächenland immer schwieriger. Und da gab es diesen Städtebonus. Mhm. Aber trotzdem, das hat wirklich gut geklappt. Und ich glaube, das führt jetzt auch zu einer Bestätigung letztlich der Regierung, die amtiert hat. Aber dieses Schlusslicht, ja, ich würde sagen, das ist jetzt vielleicht nicht Wähleranalyse-Niveau, aber es ist Bremer, ein Teil der Bremensien. Man lächelt auch ein bisschen drüber und man hat sich auch so ein bisschen auf dieser Schlusslichtposition eingerichtet. Ich glaube fast, man übersieht da vielleicht manchmal auch die Drastik, die das bedeutet, und zwar nicht für alle Viertel. Da muss man sehr deutlich unterscheiden. Es gibt Bremer Innenstadt, dann das Ostertor-Steintor-Viertel Schwachhausen. Das sind alles bürgerliche, linksbürgerliche Gebiete, Oberneuland. Aber es gibt sowas wie Teneva, das ist so vergleichbar mit Marzahn vielleicht. Es gibt Bremerhaven, darüber haben wir schon gesprochen. Und es gibt eine Schulpolitik, die mich damals schon wirklich wahnsinnig gemacht hat, weil es wurde wirklich zugewiesen nach Herkunft. Wer aus Schwachhausen kam, kam aufs Gymnasium. Wer aus der Gartenstadt Pfarr kam, kam, wenn er oder sie wirklich gut war, auf die Realschule. Und das ist also wirklich peinlich, auch für eine Stadt, die sich eigentlich als sozial und links versteht.
Ich wollte gerade sagen, das klingt nicht nach dem Ideal sozialdemokratischer Bildungspolitik. Ja, Thorsten Fass, gibt es da aus der Politikwissenschaft Analysen? Also kann man sagen, dann unterm Strich, ja, die Problemlage in einem Stadtstaat, der so viel Strukturwandel auch erlebt hat, die ist halt einfach so, dass die Menschen da offenbar erkennen, ja, die Politik tut offenbar das, was sie tun kann. Oder wie erklären Sie sich das?
Naja, da gibt's ja Kräfte, die in zwei Richtungen schieben, könnte man sagen. Also die Strukturprobleme, die ja jetzt auch schon mehrfach angesprochen worden sind, würden ja eben auch durchaus in Richtung von sozialdemokratischen linken Parteien die Wählerinnen und Wähler treiben, sagen, okay, ne, wir haben hier bestimmte Herausforderungen in unserem persönlichen Fortkommen und darum kümmern sich eben eher linke Parteien auch. Aber zugleich natürlich 70 Jahre SPD-Regierung und es geht nicht recht voran, ist dann eben auch manchmal so ein Reflex zu sagen, gut, aber das scheint jetzt auch nicht so richtig die Lösung zu sein. Also es wird auch nicht richtig besser für uns. Ehrlich gesagt ist das oft so eine Gemengelage, die sehr, sehr schwierig ist und die dann auch ein Stück weit verstehbar macht, warum, darüber haben wir hier auch schon gesprochen, DVU, AfD, jetzt die Bürger in Wut, warum es da dann auch so ein Potenzial für solche rechtspopulistischen Kräfte gibt. Weil wenn ich in einer sozial schwierigen Situation bin, wenn ich arm bin, um es mal ganz konkret zu machen, dann wähle ich nicht die FDP oder die CDU. Das sind keine Parteien, die mir nahestehen. Aber wenn ich trotzdem enttäuscht bin von SPD, Linken, Grünen, naja, dann bleibe ich entweder zu Hause, das sehen wir auch, niedrige Wahlbeteiligung häufig in Bremen, gerade auch in Bremerhaven, oder eben dann noch starke Protestwahl. Insofern kann man es dann doch, auch wenn es nicht unbedingt schön ist im Ergebnis, aber ergibt es schon durchaus oder folgt es einer bestimmten Logik, die wir da sehen.